willkommen in einer neuen Serie. Wir wollen uns jetzt durch die Apostelgeschichte bewegen. Ein hochfaszinierendes Buch, besonders in diesen Zeiten, in Zeiten wie diesen, wo so vieles zurück auf Null gestellt wird. Ja? Merkst du das auch? So viele Dinge denkt man neu. Wir sprechen immer gern von Gemeinde 2.0. Ja? Wie leben wir? Wie leben wir als Gemeinde? Wie leben wir als Christen? Wie leben wir in dieser Welt? Und da tut's gut, wenn man alles auf Null stellt, auch mal in diesem Kontext alles auf Null zu stellen und zu schauen, wie macht man das eigentlich? Ja? Und wenn du mal dir überlegst, wie lebt man eigentlich sein Christsein, da ist es gut, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Back to the roots. Als wir vor 21 Jahren die City Chapel gegründet haben, hatten wir uns auch genau das auch gefragt. Wie sieht denn Gemeinde aus? Vor 21 Jahren sah die Gemeindelandschaft auch noch ein bisschen anders aus. Auch hier in Stuttgart gab es noch lange nicht so viele verschiedene pulsierende Gemeinden, sondern es gab einige. Und wir sind dann hierher gekommen und wir haben uns einfach ganz simpel gefragt und wir haben gesagt, go back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Und da starten wir einfach mal durch. Wisst ihr, die Apostelgeschichte ist deshalb so interessant. Diese Leute hier, die hatten kein Geld, es waren keine erfahrenen Leiter, sie hatten keinen Masterplan, kein Konzept, keine theologischen Werkzeuge, keine moderne Technik, während die Opposition so mega stark war, sowohl von den Römern, vom Römischen Reich, als auch von ihren Glaubensgenossen. Sie kamen ja aus dem Judentum und hatten da wirklich mega viel Opposition gehabt. Und dennoch verbreitete sich das Evangelium innerhalb von 30 Jahren nur. Oder zwischen 30 und 50 Jahren. Man könnte sagen, ein Lebensrhythmus, ja, also so aktiv von 20 bis 60 sind so 40 Jahre, wo man so richtig wirken kann. Und da verbreitete sich das Evangelium im gesamten Römischen Reich, man könnte fast sagen, bis ans Ende der Welt. Und genau da liegt der Schlüssel drin. Und das ist schon ein Schlüssel, den ich dir mitgeben möchte. Du brauchst keine ausgeklügelten Konzepte fürs Leben. Wenn du dich jetzt auch gerade fragst, wie lebe ich denn eigentlich? Ja? Du brauchst auch keinen professionellen Coach und du brauchst auch keinen Pastor, der dir das alles vorkaut, sondern es ist kinderleicht. Unser Ältester, als er noch ganz jung war, ganz früh, hat er immer gesagt, ich kann schon ganz alleine, egal was du angepackt hast, ich kann schon ganz alleine, nein, das kannst du noch nicht. Und ich fand das so stark, ja, so diesen Geist, diesen Spirit zu haben, ich will es selbst machen. Und weißt du, das ist meine Ermutigung für dich, ich kann schon ganz alleine, du kannst ganz alleine. Und das ist der Grund auch für diese Serie, wo wir Menschen irgendwie vielleicht auch den Eindruck haben, oh, wie macht man es überhaupt? Oder unser Schicksal irgendwie komplett aus der Hand geben und einfach laufen lassen. Ja? Ich habe euch mal ein Bild von Instagram mitgebracht. Schaut mal, wer besiegte Goliath? Und was trägt man ein, wenn man hinten die Fit liest? Ja, Covid. Nein, nicht Covid, sondern David. Und für mich war dieses Bild so ein starkes Bild für uns heute. Wenn man mal vergleicht, du bist David und du wirst konfrontiert mit diesen Goliaths. Und du lässt dich nicht einfach hängen, ja, Covid, ist ja alles Covid heutzutage. Nein, du. Und darum geht's. Da möchte ich dich zu ermutigen. Dieses Bild spricht meines Erachtens nach Bände. So war es Lukas ein Anliegen, diesen Bericht hier zu schreiben. Und er war offensichtlich beauftragt von einem gewissen Theophilus. Theophilus war ein, würden heute sagen, Promi. Ja, Lukas bezeichnet ihn als hochverehrt. So bezeichnete man eigentlich nur Leute, die wirklich auch irgendwas, eine Position hatten in der Gesellschaft. Wir wissen nicht genau, was es damit auf sich hatte. Vermutlich, Lukas war ja Arzt, vielleicht war er auch persönlicher Leibarzt von diesem Theophilus. Auf jeden Fall beauftragte Theophilus offensichtlich den Lukas das Evangelium von Jesus aufzuschreiben und dann noch die Apostelgeschichte aufzuschreiben. Vielleicht, weil Theophilus ein Zeitgenosse war, sag ich mal, von uns, ja, der sich sagte, Mensch, wie macht man es eigentlich? Lukas, schau dir doch mal das an, wie Jesus das gemacht hat und wie die ersten Christen das gemacht haben. Und dann schreibt er das hier auf. Und das findest du ab dem ersten Vers, wo Lukas einsteigt und schreibt, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. Also das war das Evangelium, ja. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, also die Jünger, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden, Kreuzigung, als lebendig, Auferstehung, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschienen und über das Reich Gottes redete. Das sind die Fakten. Jesus wurde auferweckt. Mein Job ist es hier nicht, versuchen dir zu beweisen, dass Jesus von den Toten auferweckt ist. Hey, das kannst du glauben oder nicht. Und ich glaube das nicht nur, ich weiß das. 100 Pro, weil ich es selbst erlebe. Und ich lade dich ein, dich mit auf die Reise zu machen. Und hier geht Lukas weiter und er sagt, was hat denn Jesus dann gemacht? Vers 4. Und als Jesus mit ihnen, mit den Jüngern zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ich sage euch jetzt schon mal im Vorfeld, der Heilige Geist ist ein Kern- und Schlüsselthema von der Apostelgeschichte. Und dieser Heilige Geist, der kam im Alten Testament mal auf einzelne Leute für kurze Zeit. Aber jetzt ist dieser gleiche Heilige Geist da, um auf dir zu sein, um dich zu befähigen, um dich zum David zu machen, der gegen Goliath kämpfen kann. Und ich freue mich, diese Reise mit dir zu machen. Heute werden wir nur einen Aspekt rausnehmen, denn dieses Wort warten, abzuwarten. Die Jünger wurden aufgefordert, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern zu warten. Das ist das Thema von heute. Warten. Warten auf das Reden von Gott. Nun, warten ist nicht immer einfach, oder? Ich bin auch eher ein ungeduldiger Mensch und warten fällt mir auch gar nicht so leicht. Was früher das Wartezimmer war, ja, kennst du das? Wartezimmer, 1,5 Stunden warten auf irgendeinen Termin oder so. Für einen Stuttgarter, regionalen Stuttgarter Bürger ist es eigentlich der Stau, ja, wo ich immer merke, da fällt mir warten brutal schwer, wenn ich mich da unten um die Wilhelma rumschlängele, um hier zur Talstraße zum Beispiel zu kommen. Jedes Mal, wenn ich mich dort befinde, dann werde ich zum Städteplaner oder denke, das mit dem Rosensteintunnel, das klappt doch auch nicht so richtig, da werden wieder Ampeln eingebaut und dann gibt es wieder Stau. Und irgendwie fällt mir das einfach schwer, da drin zu stehen und auszuhalten, auszuharren. Das Gleiche mit Gott. Es fällt manchmal schwer zu warten. Aber weißt du, Gott hat einen Hammerplan mit deinem Leben. Und dieser Plan hat eine Bedeutung. Und Gottes Plan beinhaltet, weil es halt eben nicht anders geht. Ich meine, ich habe eben Rosensteintunnel gesagt, da werden Tunnel gebuddelt, ja, da wird etwas gemacht, das sieht man nicht. Die sind schon seit Jahren dran und du sagst, hey, wann wird denn das Ding endlich fertig? Aber hey, die buddeln einen langen Tunnel und das braucht Zeit. Aber ich sehe nichts. Ich stecke immer noch im Stau drin. Was für ein gutes Beispiel. So ist es auch im Leben. Es gibt Phasen, da ist Gott am Arbeiten, am Machen, am Tun, aber ich merke jetzt nicht unbedingt, dass da was passiert. Aber Gott hat einen Masterplan. Und sein Plan hier, Apostelgeschichte, war innerhalb von 30 Jahren das ganze Evangelium, 30, ich würde mal sagen, so 30 bis 60 Jahre, das ganze Evangelium zu verbreiten. Und jetzt sitzen diese Jünger da und es passiert nichts. Und es ist ein bisschen frustrierend, oder? Aber weißt du, es passiert was. Es passiert was. Ich möchte jetzt mal mit dir heute in diesem Text hier zwei Fehleinschätzungen anschauen, die ich hier sehe, welche die Jünger hier machen, in diesem Wartemodus. Nun, die erste Fehleinschätzung war ihre Prägung. Sie hatten ja ihre Prägung gehabt. Und das war wie so eine Box gewesen, ja. Und da musste alles reinpassen. Sie glaubten, dass Jesus ihr Retter ist. Sie glaubten an den Messias. Viele ihrer Glaubensgenossen aus den Juden glaubten das nicht. Nun, das war die eine Sache. Auf der anderen Seite glaubten sie auch, dass dieser Messias Jesus gekommen ist, um ein Königreich aufzurichten, wo sie auch nicht Unrecht mit hatten. Wir finden viele Stellen im Jeremia, im Hesekiel, dass das noch kommen wird. Also da steht noch was aus. Ich erinnere an unsere Serie Ausblick. Aber sie hatten ihre Box, wie das zu funktionieren hatte. Und jetzt war Jesus wieder bei ihnen und sie waren mega ungeduldig. Und für sie war es so, Jesus musste jetzt das Königreich aufrichten. Das heißt im Vers 6, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit, jetzt, für Israel die Königsherrschaft wieder her? Ich spüre da so eine gewisse Ungeduld drin. Und das, was Jesus hier sagt, Vers 7, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat. Schon eine krasse Antwort. Sie wollen von ihm jetzt, oh Jesus, jetzt bist du doch da, jetzt handel doch, jetzt mach doch was. Und Jesus sagt, hey, es ist nicht euer Ding. Ich habe hier die Kontrolle. Ich entscheide, wie und was passiert. Ich lerne da eine Lektion raus. Viele von euch, die das jetzt anschauen oder auch hier in der Chapel sind, kommen aus dem christlichen Hintergrund und das ist gut. Aber die Herausforderung dabei ist, dass wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie Abläufe funktionieren. Wir haben unsere Prägung. Und wenn das nicht so funktioniert, dann stellen wir entweder Dinge in Frage oder lassen uns hängen oder sind frustriert. Und da fällt uns das Warten schwer. Gott hat ein anderes Timing mit deinem Leben. Er hat ein anderes Timing mit deinem Leben, mit dem Leben deiner Eltern oder mit jemand anders. Aber das Ding ist, wir haben unsere Prägung, wir haben unsere Überzeugungen, die da sind. Und wir meinen, es muss so funktionieren. Was für eine Aussage, wenn Jesus sagt, Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, das sagt, entscheidet Gott. Der in seiner eigenen Vollmacht das festgesetzt hat. Das ist schon eine kleine Lektion drin, ja. Also Gott ist souverän und manchmal habe ich Fehleinschätzungen wegen meiner Prägung. Oder manchmal habe ich auch eine Fehleinschätzung wegen irgendwelchen Überzeugungen, vielleicht von meiner Theologie oder so irgendwas, ja. Und es passiert was und du meinst, du musst es kitten. Hier sehen wir im nächsten Abschnitt, nun es gab 12 Jünger, ja, diese 12 Jünger, die sollten ja die 12 Apostel werden, welche die Apostelgeschichte schrieben. Aber einer hat einen Totalausfall, das war der Judas. Also waren es nur noch 11. Jesus hat auch immer von 12 Jüngern gesprochen, von 12 Aposteln, lesen wir immer wieder von. Also sagen sie sich, fehlt einer. Wir müssen das ausgleichen. Wir müssen das irgendwie kitten, das Ding. Ich persönlich glaube, dass der 12. Apostel Paulus war. Das heißt zum Beispiel im 1. Korinther 15, Vers 9, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden. Hier muss ich was sagen. Was ich euch jetzt sage, bitte nagelt mich nicht fest, das ist meine ganz persönliche Auslegung. Ich sage jetzt nicht, Gott hat das mir gesagt, ja, sondern das ist meine Auslegung zu dem, was hier steht. Hier geht es um eine Person. Das ist die Story von dem Matthias. Das lest ihr hier in den nächsten Versen 15 bis 26. Das werde ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Also, sie haben die Überzeugung gehabt, es sind nur noch 11 Apostel. Also, die Nummer 12 müssen wir jetzt bestimmen. Also gucken Sie, wer war mit dabei gewesen in der ganzen Zeit, und dann lesen Sie noch in Ihrer Bibel und dann zitieren Sie hier noch Psalm 69 und Psalm 109, das lesen wir hier in Vers 20, denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen und sein Amt empfange ein anderer. Also Sie sagen, steht da in der Bibel, also let's do it. Und sie schmeißen das los über zwei Leute, welche sie dachten, das sind die Richtigen. Einer von ihnen war Matthias und auf ihn fällt das los. Also haben sie den 12. Apostel. Das heißt auch, sie beten darüber. Nun, es kann sein, das war irgendwie alles inspiriert. Ich persönlich sehe hier eine Fehleinschätzung. Ich sehe hier, dass sie was beurteilen, es fehlt was und sie handeln. Hätten sie gewartet, hätten sie festgestellt, dass nach ein paar Jahren eine Person dazukommt, die Gott auserwählt hat, der Gott begegnet ist, nämlich Paulus, der ein Apostel ist. Aber sie haben gehandelt. Wie gesagt, meine persönliche Auslegung. Für mich ist das hier ein Beispiel für Dinge selbst in die Hand nehmen. Achtung, das ändert auch nichts daran, wenn du dir Bibelverse so zurechtlegst, wie du sie interpretierst. Das ist ein Grund, warum wir Vers für Vers durch die Bibel lehren. Warum? Weil wir keinen Bibelsalat machen. Ja, ich nehme ein Thema raus und dann zupfe ich mir aus zigtausend von Versen irgendwas zusammen, um meine Überzeugung hier zu stabilisieren. Das ist der Grund, warum wir Vers für Vers für Vers durch die Bibel lernen, weil du eine eigene Bibel zu Hause hast, das nachlesen kannst und keinen Bibelsalat machen. Oder, apropos Lose, die haben ja da gelost, ja. Also ich will ja da niemand zu nahe treten. Ja? Ich weiß, die Losungen sind für viele richtig heilig. Die liegen direkt neben der Bibel bei euch. Aber manche nennen die Losungen Christelotto. Ja, weil ja, man liest die Losung und dann sagt man, oh, das steht heute in der Losung und das wird heute passieren. Ich finde es gut, immer Bibel zu lesen, Bibelverse zu lesen. Und oftmals sagst du auch, wow, was für ein Hammervers. Und so kann Gott reden. Aber es ist nicht unweigerlich, dass diese Lose, diese Bibelverse, die wir ausgelost haben, dass das jetzt genau 1:1 Reden Gottes ist und das passiert dann. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen will. Das kann dich manchmal schnell vom Warten wegholen. Und es kann dich auch manchmal zu einer Fehleinschätzung führen. Du liest was, Gott hat gesprochen, ja? Und führt dich zu einer Entscheidung. Es gibt mehrere Fehleinschätzungen, wenn du mal durch die Bibel hindurchgehst. Eine weitere Fehleinschätzung wäre zum Beispiel die Story von Saul. Boah, ey, Saul, das war auch ein Mann Gottes gewesen. Der hat Gott auserwählt, König zu sein. Aber Saul hat viel krumme Dinger gedreht. Ja, im 1. Samuel 13 zum Beispiel wollte Gott, das steht so in der Bibel, Gott wollte ein bestimmtes Timing benutzen, um Saul in seiner Position zu festigen, sein Königreich zu festigen. Samuel sagt sogar im 1. Samuel 13, dass sein Königtum Bestand hat für eine lange Zeit. Sie wurden von den Philistern belagert und Saul hatte die klare Anweisung zu warten, also wieder warten, zu warten so lange zu einem bestimmten Zeitpunkt, wann er in den Kampf ziehen soll. Nun, der Druck wurde immer größer, da liefen schon einige Soldaten, die haben desertiert, die sind weggelaufen, die Leute meckerten rum und alles und plötzlich hörte, in Anführungsstriche, Saul das Reden Gottes und er betete und er opferte von Gott und er sagte, so, jetzt schlage ich los. Aber völlig ohne, dass Gott ihm das gesagt hat. Das Verrückte ist, er hat sogar den Sieg davon gefahren, er hat sogar gewonnen. Aber als Samuel sagt, hey, weil du das gemacht hast, wird dein Königtum keinen Bestand haben. Das war eine Fehleinschätzung. Warten ist so wichtig. Drei Beispiele von Fehleinschätzungen. Ja. Einmal das erste Beispiel, haben wir eben gesehen, dieses theologische, ja, du musst jetzt dein Königreich aufrichten, jetzt, und warum kommt nichts? Wir sind total gefrustet. Das zweite, also eher Prägung, das zweite Aktivismus, da fehlt ein Apostel, den müssen wir sofort einsetzen. Und das dritte war Angst bei Saul. Ich muss handeln, sonst kommt das alles über mich. Ich könnte euch so viele Beispiele erzählen, auch gerade in den letzten 21 Jahren mit uns als Chapel. Nehmen wir das Stichwort Prägung. Es hat mich so oft Dinge frustriert, schlaflose Nächte gegeben, ja, weil ich gewisse Prägungen hatte und hatte gewisses Denken, wie Dinge ablaufen, aber sie liefen nicht so. Und das hat mich manchmal echt richtig gefrustet. Oder da gab es massive Kritik von Leuten, die einfach ihre Festlegung haben. So und so muss es laufen und nicht anders. Oder nehmen wir Stichwort Aktivismus und Angst. Wir müssen es reißen. Ich bin ein Schaffer, deswegen passe ich auch gut hier ins Schwurbeländle. Und ich glaube auch wirklich, dass es das braucht, besonders in der heutigen Zeit, dass wir Dinge in die Hand nehmen, den Ochsen bei den Hörnern packen und loslegen. Es heißt ja übrigens auch die Taten der Apostel in Englisch. Das heißt die Taten der Apostel, weil die Apostel etwas taten. Das muss man schon sehen. Aber es beginnt mit Warten. Auch wenn man meint, Dinge brennen an, auszuhalten. Ich predige mir das selbst, ja, also glaub mir das. Kennst du das aus deinem Leben? Deine Prägung, dein Aktivismus, deine Angst, all das kann dich hindern, daran zu warten. Und es kann auch fatale Folgen haben. Fatale Folgen, wenn du nicht wartest auf Gottes Timing, das kann dazu führen, dass du ins falsche Umfeld gerätst, das kann dazu führen, dass du den falschen Partner dir aussuchst, ins falsche Denken reinkommst, in Depressionen fällst, in Ängste, in Aktivismus, in Festlegungen. Und ich will dir Mut machen, ich will dir mit dieser Predigt Mut machen, warte. Ich glaube auch Gott möchte zu dir sagen, warte. Schau mal, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Nun, es geht nicht einfach um Warten im Sinn von Nichtstun, sondern auf ein Warten, was in so einer Erwartung ist. Ja, schau mal, die Jünger, als Jesus von ihnen wegging, standen sie in der Erwartung. Sie haben so eine Erwartungshaltung gehabt. Und ich glaube, die Jünger hatten eine mega Erwartungshaltung. Und so konnte auch Pfingsten kommen und der Heilige Geist auf sie kommen. Schau dir die Natur an. Die Natur, die jetzt schier explodiert. Durch den ganzen Winter hat man irgendwie den Eindruck, da passiert nichts, ist alles tot. Aber da passiert was innerlich, innen drin, in den Bäumen, in den Sträuchern, überall. Und wenn gewisse Bedingungen da sind, im Frühjahr, da blüht alles. Da kommt alles zum Leben, zu seiner Zeit. So, und wie wartet man richtig? Schau, da möchte ich dir noch ein paar Verse hier zeigen. In Vers 13 heißt es, und als sie hineinkamen, also sie gingen nach Jerusalem, sie gingen zurück, sie gingen in ihr Obergemach, das war vermutlich genau das Obergemach, wo Jesus das Abendmahl mit ihnen gefeiert hat. Sie gingen hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Vers 15 lesen wir noch, es waren aber etwa 120 Leute beisammen. So wartet man. Die warteten, die waren zusammen miteinander und mit Gott. Sie beteten, sie flehten. Ich werde immer wieder nach irgendwelchen Konzepten gefragt Oder vielleicht, wenn du das jetzt ansiehst, vielleicht bist du in keiner Gemeinde, weil die Gemeinden ja alle so doof sind und keine Gemeinde ein richtiges Konzept hat oder Ahnung hat und du nicht wachsen kannst und das alles so schlimm ist. Da warst du neulich wieder in der Gemeinde, die hatten so eine schwache Anbetung und so eine schlechte Predigt und jetzt bleibe ich lieber zu Hause sitzen. Weißt du, die 120 hier, die hatten gar nichts. Ihr Mentor, ihr Messias, ihr Jesus war weggegangen und der Heilige Geist war noch nicht auf sie gekommen und sie sitzen da, sie kommen einfach zusammen, weil Jesus ihnen gesagt hat, wartet. Jesus hatte ihnen das lange gelehrt, wie das heißt, zusammenzukommen, zu warten, zu Gott zu beten und von ihm Dinge zu erwarten, dass da Sachen passieren. Wisst ihr, ich habe kein Problem damit. Oder ich spreche dich ganz persönlich an, ich habe kein Problem damit, wenn du keiner Gemeinde angehörst, wenn du keinen Hauskreis besuchst, wenn du kein Zoom-Gebet mitmachst und sogar, wenn du deine Bibel nicht liest oder wenn du nicht betest, weil du das nicht brauchst, dann kann ich nur sagen, wow, du bist Superman, dass du das hinkriegst, ohne zu beten, ohne diese ganzen Dinge. Aber bitte, dann erzähl mir nicht, dass du verhungerst. Dass du geistlich, dass da nichts geht. Dass da hier Leute fehlen und da Leute fehlen und das ist die Gemeinde schuld, das sind die schuld, das ist jene schuld, das sind die Umstände schuld und Corona ist sowieso immer schuld, ja. Warte, indem du auf Gott wartest und bei Gott wartest. Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Weißt du, und Jerusalem war eben ein Ort, eine Location, wo Christen zusammenkamen. Ja, wir haben Corona. Und ja, Corona kann zum Fluch werden, wenn dieser kleine Kackvirus die Macht hat, dich zum Beispiel aus der Gemeinde wegzureißen. Da steckt so viel Power drin. Dieses Warten ist heftig. Dieses Warten ist eine Herausforderung, aber das kannst du nicht alleine. Du brauchst Geschwister, du brauchst eine Gemeinde, du brauchst eine Kleingruppe, du brauchst natürlich Jesus. Und deshalb ist es wichtig, in der Abhängigkeit zu ihm zu stehen. Warten auf Gott lohnt sich. Ich gebe dir mal ein Beispiel noch am Schluss. Ich kam im Dezember, vor gut einem Jahr, Dezember 2019, aus der Auszeit zurück. Sarah und ich hatten die Auszeit gemacht. Das war richtig eine starke Zeit. Also ich sage immer, wir hatten unsere Quarantäne vor Corona gehabt. Ja. Und als wir zurückkamen, war alles so ein bisschen in Panik gewesen. Da kam nicht die Nachricht vom Kino Cinemax, wo wir 12 Jahre drin waren. Wir müssen raus aus dem Kino. Im März wird das Kino umgebaut. Wir müssen raus aus dem Kino. Wow. Wir haben keine Möglichkeit mehr, uns zu treffen. Wo sollen wir uns treffen? Wo sollen wir Kindergottesdienste machen? Und wir haben verschiedene Überlegungen eingestellt. Und interessanterweise hatte ich eine Notiz mir aufgeschrieben in meiner Auszeit. Da stand Folgendes drin. Was ist, wenn Gott uns die Talstraße 70 gegeben hat, um uns zu sagen, die wird euch für die nächste Zeit reichen. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich habe es einfach aufgeschrieben und auf die Seite gelegt. Und weißt du, was passiert ist? Eine Woche, bevor wir aus dem Kino raus mussten, kam der Lockdown. Wir hätten noch einen Gottesdienst machen können und da kam der Lockdown. Das war das eine. Das andere war, wir hatten die Mietverhältnisse gekündigt vorher. Und wir hätten in dem Moment gar keine Möglichkeit gehabt, Gottesdienste zu feiern. Wir hätten zu den Adventisten noch reingekommen, das hatten wir uns auch überlegt, aber das war einfach alles irgendwie keine richtige Lösung gewesen. Und da war Lockdown. Und dann konnten wir zur gleichen Zeit diese Talstraße hier fertigstellen und das hat irgendwie alles gepasst. Gott hat uns die Talstraße gegeben, wir dachten erst, okay, Gemeindezentrum, das ist gut. Es ist etwas klein, aber wir wollen das ja als Gemeindezentrum haben. Wir werden die Gottesdienste weiter außerhalb haben. Und jetzt sind wir hier. Und bis jetzt können wir nur sagen, boah, Gott ist gut. Wie viele Gemeinden haben in dieser Zeit Lockdown gehabt und die mussten 10.000 Euro Miete bezahlen für irgendwelche Flächen, die sie nicht nutzen konnten? Das allein, das ist so crazy, das ist so verrückt. Wisst ihr, ich persönlich gehöre zu den Menschen, die man als freiheitsliebend bezeichnen könnte. Nun könnte man sich fragen, und das frage ich mich auch, warum halte ich das jetzt hier schon über 20 Jahre aus als Pastor? Und wenn man manchmal Leute fragt, oder wenn manche Leute sagen, ich würde vielleicht am Stuhl kleben, dann sage ich beim besten Willen nicht, wenn ihr wüsstet. Menschlich gesehen wäre ich vielleicht längst über alle Berge. Ich hätte 50 andere Sachen angefangen und wäre vielleicht dabei 30 anderen auf die Nase gefallen. Nein, der Punkt ist der, und das ist die Summe von dem Ganzen, der Punkt ist der, ich habe gelernt zu warten, obwohl ich ein freiheitsliebender Mensch bin. Versteht ihr, ich könnte mich ja entschuldigen, ich könnte sagen, ey, ich habe kein Sitzfleisch, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, ich kann doch nicht über 20 Jahre in einer Gemeinde sein und Pastor sein. Nein, es ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, dass wir warten können und in dem Warten auf ihn Dinge erleben. Und jetzt schauen wir zurück auf 21 Jahre, was Gott hier getan hat. Und das ist enorm, das ist umwerfend und das ist gut. Und ich möchte dich ermutigen jetzt, am Ende. Ich möchte dich ermutigen, entscheide dich wieder neu, ich will warten. Ich will nicht irgendwelches Zeugs machen, was falsch ist. Aber ich will auch nicht so warten, ja. Sondern ich möchte so warten. So. Gott, ich will warten auf dich. Und jetzt bin ich hier. Und ich möchte Dinge annehmen. Und ich bete jetzt einfach mal mit uns. Und ich will auf dich warten, Herr. Bitte bewahre mich vor Fehleinschätzung. Du siehst meine Prägung, die mich dazu veranlasst, Dinge so und so zu sehen und die mich ungeduldig machen. Du siehst meine Überzeugungen, die mich vielleicht einfach irgendwie handeln lassen, weil ich meine, das muss doch jetzt so gemacht werden. Du siehst meine Ängste. Du siehst meinen Typus, der ich bin. Und all das bringe ich jetzt vor dich hin. Und ich möchte es wieder neu lernen, zu warten. Zu warten auf dich. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und danke, dass du mit mir gehst. Bitte sprich doch jetzt mit Jesus. Leg ihm dein Leben hin. Du bist jetzt hier, Gott. Und ich bitte dich, dass du meine Geschwister, all die segnest, die das jetzt, die Predigt hören oder sehen und die Entscheidungen hörst. Du bist in die Welt gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu befreien, um uns zu stärken. Gott, geh du mit uns. Versorg du uns. Offenbar du dich jetzt durch deine Kraft. Danke, Jesus, dass du der bist, der den Weg vorausgegangen ist und ich darf dir einfach nur nachfolgen. Und wir wollen das tun von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam so auf den Weg gehen in die Apostelgeschichte. Ich verspreche dir, du bekommst hier das Handwerkszeug für dein Leben, dass du siegreich unterwegs sein kannst. Und der erste, der Boden, die Grundlage ist gelegt, zu sagen, ich will nicht einfach Dinge tun, sondern ich möchte warten auf dich. Gott segne dich.